Inforadio Podcast.
Heute geht's ums Essen. Das ist jedoch keine Kochsendung. Dafür ist mein Kollege Rainer Veit mit Aufgegabelt zuständig. Es geht um Imitatkäse, Gelschinken. Es geht um Zucker in Nahrungsmitteln, den wir nicht erkennen können. Und da dies ja eine vorwiegend politische Sendung ist, geht's um Verbraucherschutz. Mein Gast war Geschäftsführer von Greenpeace national und international. Er leitet jetzt die Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch in Berlin. Gerade ist sein neues Buch erschienen, über das wir reden wollen, Die Essensfälscher, was uns die Lebensmittelkonzerne auf die Teller lügen. S. Fischer Verlag, 14,95 Euro. Herzlich willkommen, Thilo Bode.
Ich grüße Sie.
Herr Bode, kurz zu Foodwatch. Nach Ihrem Abschied von Greenpeace haben Sie 2002 Ihre eigene Nichtregierungsorganisation gegründet. Wie finanziert man sowas?
Für den Aufbau der Organisation habe ich Anschubkapital bekommen von Personen und Stiftungen. Und jetzt können wir uns mittlerweile aus den Förderbeiträgen von ca. 18.000 Mitgliedern finanzieren, die 60 Euro im Jahr zahlen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten damit?
Wir sind 11, wir sind oder auch nur 11 Leute. Wir haben natürlich eine ganze Anzahl von Menschen und Unternehmen, die extern für uns arbeiten, zum Beispiel die Datenverwaltung, die Mitgliederverwaltung oder auch Recherche. Aber der Kernstamm besteht aus 10 Leuten.
Herr Bode, wir werden über bestimmte Trends auf dem Lebensmittelmarkt sprechen, die beunruhigend sind. Andererseits, um dem Ganzen gleich diesen üblichen alarmistischen Touch ein wenig zu nehmen, an manchen Stellen Ihres Buches kommt ja der alte Greenpeace dann doch richtig durch.
Meinen Sie?
Ja, finde ich schon. Auf Seite 42 lese ich im Zusammenhang mit dem sogenannten Functional Food, da komme ich noch drauf, was das ist, noch nie in der Menschheitsgeschichte war das Angebot an herkömmlichen Nahrungsmitteln so gut und so reichhaltig wie heute. Ist doch an sich beruhigend.
Ja, das ist insofern beruhigend, weil die Vielfalt wirklich gewaltig ist und das Problem, dass man nicht genug zu essen hat, das gibt's eigentlich oder fast nicht mehr. Heute kann sich jeder satt essen, aber daraus haben sich eben neue Probleme entwickelt. Eines zum Beispiel, das zunehmende, grassierende Problem der Übergewicht und Fettleibigkeit von Kindern und von Erwachsenen, dass mittlerweile krankheitsbedingte Kosten des Gesundheitswesens von 70 Milliarden Euro im Jahr verursacht. Das ist die Hälfte des Umsatzes der gesamten Lebensmittelindustrie. Also es tauchen neue Probleme der Sicherheit von Lebensmitteln auf und auch diese große Vielfalt ist eben auch eine Scheinvielfalt.
Sie sprechen von einem diffusen Misstrauen der Verbraucher gegenüber der Lebensmittelbranche. Wie wurde das festgestellt?
Die jüngste Umfrage von Allensbach, die hat das Institut Fresenius in Auftrag gegeben, die ist im August dieses Jahres veröffentlicht worden. Danach befürchten über 50% der befragten Menschen, dass ihnen Mogelpackungen angedreht werden und 90% der Befragten haben kein Vertrauen mehr in die Lebensmittelindustrie. Das sind die Ergebnisse der Umfrage, aber die Ergebnisse finden sich auch bestätigt, wenn man wie wir mit vielen Leuten spricht, die täglich zum Einkaufen gehen, wie alle anderen auch.
Sie haben von der Scheinqualität gesprochen. Also Lebensmittel scheinen hochwertiger, als sie sind. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt ja eigentlich das Lebensmittelbuch. Und in diesem Lebensmittelbuch werden Dinge gestattet, wo man sagt, ja, ist das nun eklig oder ist es nicht? Also Beispiel, wie ist das mit dem Schinken? Also man kann Fleischteile irgendwie mit Gel zusammenkleben, das nennt sich dann Gelschinken, aber ist das nun schlecht oder gut?
Das Lebensmittelrecht, das wir haben in ganz Europa, ist im Prinzip ein sehr gutes Recht, weil es eindeutig die zwei Hauptprinzipien des Lebensmittelrechts formuliert, nämlich Gesundheitsschutz und Täuschungsverbot. In der Praxis werden aber diese beiden Prinzipien nicht angewendet. Das ist zum Beispiel der Fall bei den von Ihnen erwähnten Schinken. Ein aus Einzelteilen, aus Fleischstücken zusammengeklebtes Stück oder Produkt darf sich Schinken nennen, ohne dass dazu gesagt wird, das ist zusammengeklebt. Also hier geht es ja nicht darum, dass wenn man den Schinken isst, dass man tot umfällt, sondern es geht um Täuschung. Der Durchschnittsverbraucher, ich übrigens auch, ich habe das auch erst kürzlich gelernt, wenn er einen Schinken kauft im Laden, glaubt er, er kriegt einen Schinken von einem Stück Fleisch und nicht zusammengeklebt. Und das ist eben nicht der Fall. Und hier haben wir ein typisches Beispiel für mangelnde Transparenz, wo der Verbraucher etwas erwirbt, in dem Glauben, dass es etwas ist, was es gar nicht in Wirklichkeit ist.
Wie erkennt man das dann in dem Fall mit dem Gelschinken? Haben Sie es erkannt?
Nein, natürlich nicht. Sie erkennen es eben nicht.
Das hat er geschmeckt?
Ich habe jetzt konkret keinen Schinken gegessen. Ich weiß auch nicht, ob ich einen gekauft habe, weil es eben nicht gekennzeichnet wird. Ich weiß nur, dass wenn Sie zum Beispiel im Supermarkt fragen, ist der zusammengeklebt oder nicht, kriegen Sie keine Auskunft. Ich möchte noch mal eine Sache machen, die sehr wichtig ist. Im Markt muss man davon ausgehen können, sonst funktionieren Märkte nicht, dass sie das, was sie erwarten zu bekommen, auch bekommen. Die Frage des Geschmacks ist hier sogar hier sekundär. Man kann Geschmack auf viele Art und Weise künstlich erzeugen. Wenn ich der Meinung bin, ich kaufe einen Schinken als ganzes Stück und bekomme was Zusammengeklebtes und mir wird es nicht erzählt, dann werde ich getäuscht. Das würden Verbraucher bei keinem anderen Produkt der Welt akzeptieren. Beim Essen wird es offensichtlich vorausgesetzt.
Warum haben die Vertreter der Lebensmittelindustrie in der sogenannten Lebensmittelbuchkommission, die gibt es beim Bundesministerium für Verbraucherschutz, so großen Einfluss?
Man muss ganz kurz erläutern, wie der Markt für Lebensmittel funktioniert. Ein Lebensmittel ist ein Produkt, dessen Qualität Sie nicht selber beim Einkauf erfassen können. Sie können nicht durch In-Augenscheinnahme feststellen, wie ist das hergestellt worden, welche Zusatzstoffe sind drin, wo kommt's her, ist die Farbe echt oder nicht. Das ist alles sehr wichtig. Diese Tatsache führt dazu, dass die nötige Transparenz nicht von selber da ist, sondern durch den staatliche Intervention geschaffen worden ist. Und die ist bisher nicht geschaffen worden aus zwei Gründen. A, weil Verbraucherrechte bisher nicht als politisches Problem angesehen wurden, sondern eher als eine Frage von Geiz ist geil. Und zweitens, weil die Lebensmittelindustrie sehr globalisiert ist und wir ähnlich wie in der Finanzindustrie einen übermächtigen Einfluss der Lobbyvertreter der Industrie haben. Darum ist das möglich. Und es gibt viele Institutionen, viele Runden. Eine ist diese berühmte Lebensmittelkommission, wo festgelegt wird, warum ein Schinken Schinken heißen darf, obwohl er zusammengeklebt ist aus mehreren Fleischstücken.
Warum ist die Lebensmittellobby so stark?
Das ist einerseits speziell dem Lebensmittelmarkt geschuldet. Früher gab es halt überhaupt nicht so viel Lebensmittel. Ja, da wusste man beim Einkaufsladen nebenan, aha, das Fleisch kommt aus dem übernächsten Dorf und das Gemüse kommt vom Bauern Müller oder Meier. Da waren die Transparenzfragen noch nicht so entscheidend. Man wusste auch, der Kaffee kommt irgendwo aus Afrika oder aus Brasilien. Da war das nicht das Problem heute mit der Industrialisierung und der Tatsache, dass alle Menschen genug zu essen haben und dem vielfältigen Angebot an Nahrungsmitteln hat sich das geändert. Zweitens eben, wir beobachten ja, der sogenannte Atomkompromiss ist ein Beispiel, dass der Staat, und darum sehe ich oder wie ein wirklich ernstes Problem, sie zunehmend als Dienstleister der Wirtschaft agiert. Also das ist mit dem Wort Lobbyismus oder Klientelwirtschaft gar nicht umschrieben. Das trifft das Problem gar nicht. Es wird von vornherein versucht, im Einvernehmen mit der Industrie zu entscheiden. Und der dritte entscheidende Punkt, wir haben ein Ministerium hier in Deutschland, das sogenannte Verbraucherministerium, was in Wirklichkeit ein Landwirtschaftsministerium und damit eine Interessenvertretung der Landwirte und der Lebensmittelindustrie ist und nicht der Verbraucher.
Zu den Trends auf dem Lebensmittelmarkt. Zunächst mal eine grundsätzliche Feststellung. Kann es denn bei schrumpfenden Bevölkerungszahlen in den westlichen Industrienationen eigentlich noch Wachstum im Lebensmittelbereich geben?
Das ist die Grundhypothese, die dem Buch auch zugrunde liegt, dass wir gesagt haben, die Lebensmittelmarkt in den westlichen Industrieländern kann eigentlich nicht mehr wachsen. Alle Leute können sich heute satt essen. Was soll die Lebensmittelindustrie machen? Die kann ausweichen auf die Länder, die noch nicht so weit industrialisiert sind. Das machen sie auch. Aber was dann? Es gibt ja auch hier Märkte. Und da haben die Lebensmittelkonzerne eine Strategie entwickelt, weil sie gar nicht anders können, das muss man einfach sagen, neue sogenannte Wachstumssegmente oder Felder, Wachstumsfelder, Umsatznischen zu erfinden, die ihnen mehr Umsatz und mehr Geld bringen. Und das sind aus unserer Sicht alles vorsätzlich konstruierte Betrugsfelder, die keinen richtigen Nutzen haben, eher schlechtere Produkte liefern und dazu noch teurer sind.
Da kommen wir noch drauf. Einzelne Beispiele werden wir besprechen. Ich finde das ganz interessant historisch, weil Sie sagen, Innovation auf dem Sektor ist eben auch schwierig. Und Sie nennen dann 1867, Henri Nestlé erfindet das Kindermehl, also Babynahrung in Pulverform. 1886 Maggi-Würze, 1936 Nescafé. Tiefkühlkost kommt ganz gut bei Ihnen weg und dann gab es Convenience-Produkte, das ist also so die 5-Minuten-Terrine und sowas. Und dann gibt es eben das neuere sogenannte Functional Food, also Lebensmittel, bei denen ein Zusatznutzen behauptet wird. Nehmen wir mal das Beispiel der französische Hersteller Danone, Actimel. Ist das nun gut für die Abwehrkräfte?
Ich möchte noch was zu den Innovationen sagen. Ich vergleiche auch den Lebensmittelmarkt mit dem Finanzmarkt. Paul Volcker, ein ehemaliger US-Notenbankpräsident, hat gesagt, die wirklich wichtigste letzte Innovation im Finanzmarkt war der Geldautomat. Und wir sagen, es war Tiefkühlkost bzw. Convenience. Und beides ist ja eine Darreichungsform des Produktes und nicht wirklich was Neues im Produkt. Und solche Märkte tendieren dann, Exzesse zu haben. Wir haben es bei den Finanzmärkten gesehen, wo lediglich Produkte geschaffen wurden, die mehr Risiko hatten und dafür rentabler waren. Und im Gesundheitsmarkt solche Exzesse wie Functional Food. Bekanntestes Beispiel Actimel von Danone. Das suggeriert die Werbung, dieser Joghurt schütze vor Erkältungen. Das ist nicht richtig. Er aktiviert etwas die Abwehrkräfte, das macht aber fast jede andere Naturjoghurt auch. Und noch dazu enthält der Joghurt Actimel 10-12% Zucker, was man kaum entdecken kann. Und wenn man da zu viel von trinkt, wird man immer dicker und auch nicht vor Erkältungen geschützt. Also klassischer Fall von Verbrauchertäuschung und Abzockerei.
Wobei das hier interessant ist, da hat es richtig einen Machtkampf gegeben sozusagen auf dem Markt zwischen den Franzosen, Danone und Nestlé. Weil eigentlich war Nestlé mit diesen sogenannten probiotischen Geschichten zuerst auf dem Markt mit dem LC1. Aber irgendwie haben sie den falschen Werbeclaim gefunden.
Ja, das zeigt auch ganz genau, dass dahinter nicht etwa die Sorge um die Gesundheit der Menschen steckt, sondern es geht eigentlich nur um Marktanteile und Profit. Nestlé hat den Joghurt als erstes entwickelt, aber nicht entsprechend clever beworben. Und dadurch hat ihnen Danone sozusagen den Rang abgelaufen. Und Actimel ist heute einer der absoluten Umsatzbringer im internationalen Nahrungsmittelgeschäft. 1 Milliarde Umsatz pro Jahr, ein Riesengeschäft. Und ich bin wirklich immer erstaunt, aber vielleicht auch nicht erstaunt, wie viel sehr viel informierte und besorgte Menschen das zu sich nehmen, auch Mediziner in dem festen Glauben, sie würden damit was für ihre Gesundheit tun. Das ist wirklich eine, muss schon sagen, außerordentliche Marketingleistung der Firma Danone.
Wobei so ein ganz normaler Naturjoghurt sehr viel billiger ist und denselben Effekt erzielt, oder?
Ja, im Wesentlichen der gleiche Effekt und Actimel ist 3-mal so teuer. Das ist genau das Problem bei diesen ganzen Produkten. Die sogenannten besseren Produktinnovationen sind in den allermeisten Fällen teurer, aber nicht besser, sondern oft nochmal schlechter, weil wir auch eine zunehmende Aromatisierung und Anreicherung der Lebensmittel mit Zusatzstoffen entdecken, ohne dass sich das dem Verbraucher unmittelbar erschließt. Er kann es ja nicht erkennen. Es geht schon an der Schriftgröße los auf den Verpackungen und hört damit auf, dass der Verbraucher nicht weiß, was Zitronensäure ist. Denkt, da ist noch was Gutes, hat ja was mit Zitrone zu tun. Ja, ist aber eh in 330, wird chemisch hergestellt. Und in flüssigen Nahrungsmitteln greift es die Zähne an. Also nichts mit Zitronensaft.
Raffiniert ist ja, dass Danone Gutscheine für Actimel in Arztpraxen auslegt. Dass die Ärzte sich das gefallen lassen oder mitmachen?
Ja, offensichtlich, denn wir haben das festgestellt, wobei man auch sagen muss, dass das Andrehen mit diesen Mogelprodukten generell erst möglich dadurch geworden ist, dass die Nahrungsmittelindustrie ein Werbeetat hat, allein in Deutschland mit 3,8 Milliarden Euro, der 1 Milliarde Euro höher ist als der der Autoindustrie, die ja auch nicht gerade bekannt ist für etwa untertreibende Werbung. Da gehören eben solche Aktionen dazu, wie Gutscheine für Actimel zum Beispiel in Arztpraxen auszulegen, was dem Ganzen einen medizinischen Anstrich verleiht, was besonders infam ist.
Manche Sachen kann man dann erkennen, wenn es besonders infam wird, zum Beispiel die Firma Ocean Spray mit dem Moosbeerensaft, also Cranberry, damit man keine Blasenentzündung bekommen soll. Sie nennt das den Lustkiller Nummer 1 in der Werbung, weil 2 von 5 Frauen deshalb schon einmal auf Geschlechtsverkehr verzichtet hätten. Jedenfalls, und das ist ja der Punkt, gab es oder gibt es immer noch auf der EU-Ebene den Versuch, solche sogenannten Health Claims, Gesundheitswerbesprüche übersetzt, zuzulassen. Dann wurde die EU mit Anträgen überschüttet und was ist daraus geworden?
Die Europäische Lebensmittelbehörde, die EFSA, ist gegenwärtig dabei, aus diesen 40.000 Anträgen, um gesundheitsbezogene Aussagen, wie es so schön heißt, genehmigt zu bekommen, wirklich diejenigen, die zutreffen, herauszusortieren und geht da offensichtlich auch sehr streng vor, was die Lebensmittelindustrie gar nicht gut findet. Das muss noch gesehen werden, wie dieser Machtkampf ausgeht. Aber selbst wenn die EFSA streng bleibt und wirklich nur die Zusagen zulässt, wo es einen eindeutigen Nachweis des medizinischen Wirkung gibt, zum Beispiel bei bestimmten Margarinesorten, wo cholesterinsenkende Mittel drin sind, bleibt ja noch dieses ganze Gebiet der unverbindlichen Werbungen, wenn Monsterbacke wirbt, so wichtig wie ein Schluck Milch, oder der Kinderriegel, ja, wirbt damit für die Extraportion Milch, aber um diese Extraportion Milch zu bekommen, müssten sie 48 Stück Würfelzucker essen und ein halbes Pfund Butter. Solange dieser Wildwuchs erlaubt wird, ist unsere Meinung, wird auch eine sehr enge Definition der wirklich gesundheitsbezogenen Aussagen nicht nützen. Abgesehen davon gibt es ja auch das Problem, die Frage der Dosierung. Ich meine, wir sagen, wenn einer krank ist, soll er doch bitte zum Arzt, zum Apotheker gehen und nicht zu Danone oder Nestle.
Herr Bode, anderer Trend. Sie berichten über eine von Nestlé gesponserte Studie, So ist Deutschland, aus dem Jahr 2009. Und Nestlé nennt darin verschiedene Gründe für das, was wir schon festgestellt haben, so eine undifferenzierte Unzufriedenheit von Verbrauchern. Und das konzentriert sich dann darauf, dass die Studie sagt, die Leute kaufen zwar im Supermarkt und beim Discounter, sind aber ein bisschen unzufrieden. Und eigentlich würden Sie haben das schon mal kurz angesprochen, lieber auf dem Wochenmarkt kaufen. Das heißt, es gibt dieses Bedürfnis nach Nähe und Überschaubarkeit. Wie zeigt sich dieser Trend?
Es gibt nicht nur eine Sehnsucht offensichtlich nach Nähe und Überschaubarkeit, sondern auch nach Tradition und Heimat. Eigentlich möchte man so wieder essen, wie die Uroma gekocht hat. Und das hat dann durch damit zu sagen, dass Nähe, Heimat, Tradition auch was mit Transparenz zu tun hat, weil man weiß oder man wusste zumindest, wie diese Produkte hergestellt werden. Das ist die Sehnsucht, die natürlich auf dem Wochenmarkt überhaupt nicht befriedigt werden kann. Und es geht auch völlig an der Lebensrealität vorbei, dass ganz Berlin auf dem Wochenmarkt einkauft. Ja, wir sind nun mal auf den Supermarkt angewiesen, jeder von uns. Und wir können auch nicht jeden Tag mittags und abends selber kochen. Das heißt, wir müssen uns schon darauf verlassen können, dass wir im Supermarkt ehrlich und gute Nahrungsmittel bekommen. Und unsere These ist, und die These in dem Buch ist, dass die Lebensmittelkonzerne ihren Daseinszweck nicht mehr erfüllen, die Menschen mit ehrlichen und guten Nahrungsmitteln, die natürlich auch im Preis stimmen, zu versorgen.
Wie täuschen uns diese Konzerne diese Idylle denn vor? Das werfen Sie denen ja vor.
Es gibt dieses eine wirklich klassische Beispiel, was interessanterweise aber nicht unbedingt ein schlechtes Produkt ist. Das ist der sogenannte Schwarzwälder Schinken. Da gibt es eine europäische Regelung, dass nicht alle Produktionsstufen im Schwarzwald stattfinden müssen, was heute dazu führt, dass große Konzerne wie zum Beispiel Abraham Schinken ihr Fleisch in den Schwarzwald schicken. Dort wird es geräuchert, indem da so ein paar Tannennadeln aus dem Schwarzwald rumliegen, und dann wird der Schinken wieder zurück nach Norddeutschland oder wo auch immer hingekarrt, um dann fertig gemacht zu werden für den Verbrauch. Da könnte man sagen, naja gut, der schmeckt ja trotzdem gut, der Schinken, und man wird auch nicht krank davon, nur eins ist auch klar. Beworben wird der Schinken damit, dass es heißt, er wird ausschließlich im Schwarzwald hergestellt. Aber nur der Kenner weiß, dass Herstellen nicht heißt, dass das Schwein auch aus dem Schwarzwald kommt, sondern das müsste erzeugt heißen. Und jetzt kommt aber der wirklich wichtige Punkt. Irgendein Bauer aus dem Schwarzwald, der sein Schwein räuchert, das Fleisch, und einen Schinken macht, so wie es damals wirklich gemacht wurde, darf sein Produkt nicht Schwarzwälder Schinken nennen, wenn nicht diese international genau spezifizierten Vorgaben der industriellen Schinkenproduktion eingehalten werden, was er gar nicht halten kann, weil es immer ein Handbetrieb ist, und dann fallen die Schinken alle immer unterschiedlich aus. Und da wird den Leuten sozusagen was vorgegaukelt. Regionalität ist damit zu einem Marketingkonzept verkommen und hat nichts mehr mit Heimat zu tun.
Na, vor allen Dingen kann man das auch gar nicht erkennen. Also was nun GGU und GU ist, also da gibt es ja so eine Kennzeichnung. GGU heißt geschützte geografische Angabe, also für schwäbische Maultaschen und Kölsch. Und GU heißt geschützte Ursprungsbezeichnung. Das ist dann der Parmaschinken. Da muss eben alles da in der Region hergestellt werden. Das kann dann der Verbraucher gar nicht erkennen.
Das trifft aber für alle Herkunftsangaben zu. Also wenn Sie sich heute ein Produkt kaufen, dann besteht das erstmal zu 85% aus Werbung, die irreführend ist. Ja, und die Informationen, die da noch draufstehen, die sind nicht vollständig. erschließen sich dem Verbraucher gar nicht. Wer weiß denn, was GGA ist? Ja, ich kapiere das, muss er auch immer wieder nachlesen. Und das Dritte ist, was entscheidend ist. Die Informationen sind nicht so, dass der Verbraucher vergleichen kann. Schnell. Und das muss ja. Wir kaufen Produkte immer, indem wir sie mit anderen Produkten vergleichen. Wir kaufen nie Produkte in sich selber. Also wenn wir ein Auto kaufen, natürlich vergleichen wir es mit anderen Produkten. Und diese Vergleichsmöglichkeit wird einem durch die bewusste Fehlinformation, die eine Unverschämtheit ist, weil man sie überhaupt nicht lesen kann, wird einem nicht gegeben.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Leiter der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, Thilo Bode. Die Essensfälscher, so sein Buch, S. Fischer Verlag, 14,95 €. Herr Bode, warum kommen Bio-Lebensmittel bei Ihnen eigentlich so relativ schlecht weg?
Ja, weil die Tatsachen so sind. Also Bio ist ja auch modern geworden, was ja nicht schlecht ist, denn die biologische Landwirtschaft, also die Herstellung von Kartoffeln, Gemüse, Getreide, ist ja in der ökologischen Landwirtschaft besser für die Welt und für das Klima und die Umwelt, weil keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, auch kein Mineraldünger. Aber das hat sich fortgesetzt. Die Produkte werden ja auch zu Nahrungsmitteln verarbeitet und da kommen dann ähnliche Täuschungsmanöver zum Vorschein wie bei den konventionellen Produkten. Nur ein Beispiel, ein Bio-Actimel wäre genauso Verbrauchertäuschung, nur die ökologische Variante davon. Ein anderes Beispiel ist der Einsatz von Aromen. Sie können heute eine Limonade kaufen, da steht drauf Apfel-Birne-Limonade. Und da ist überhaupt kein Apfel drin, überhaupt keine Birne drin und auch kein Aroma, das von der Apfel oder von Birne gewonnen ist, sondern das kann Aroma sein aus Zellstoff zum Beispiel oder Baumrinde. Das heißt, auch hier gibt es Täuschung und Irreführung und die Nahrungsmittelindustrie, die großen Konzerne haben Bio gekapert sozusagen, um spezielle Nischen zu entwickeln und bei den verarbeiteten Produkten muss man auch misstrauisch sein.
Zumal man ja manchmal sagt, man weiß ja gar nicht, wo dieses ganze Biozeug herkommen soll in den Massen, in denen es heutzutage schon verkauft wird.
Ja, das ist auch ein bisschen schade, aber das hat sich die Industrie selber zuzuschreiben, dieses Misstrauen darin, dass eigentlich Bio nicht richtig kontrolliert wird. Ich glaube, dieses Misstrauen ist unberechtigt. Das einzig staatlich kontrollierte Siegel, was wir ja haben im Lebensmittelbereich, ist das Bio-Siegel und die Kontrollen sind streng. Also ich zweifle da nicht an den Herkunftsangaben etc. Nein, es geht eher darum, auch hier um die legale Täuschung. Wir reden ja hier um nichts Verbotenes. Wir reden darum, dass die Gesetze und die Bestimmungen zulassen, dass die Konzerne ganz legal die Verbraucher täuschen können. Darauf berufen sie sich übrigens auch immer. Sie sagen, ist doch alles legal. Das reicht uns natürlich nicht. Was legal ist, muss noch lange nicht richtig sein.
Ich komme jetzt zu einem weiteren im Wortsinn schwerwiegenden Punkt in Ihrem Buch und im Lebensmittelmarkt. Zucker, auch in 100 Gramm Danree Schokobären, also aus dem Bioladen die Schokobären, sind 36 Gramm Zucker. Ich habe gestern richtig Appetit auf, man kann es mal sagen, auch wenn ich ein bisschen was Ekliges gerne, ich wollte eine Currywurst essen. Die habe ich mir gebraten auf der Grillpfanne. Und dann habe ich den Ketchup, den ich dafür gebraucht habe, vorher auf die Waage gelegt und habe so richtig dick aufgetragen. 100 Gramm, das sind so ein paar von den kleinen Päckchen. Dann habe ich nachgeguckt, da stand drauf, in 100 Gramm Ketchup sind 25 Gramm Zucker. Das heißt, das sind 8 Stück Würfelzucker. Daraufhin musste ich abends erstmal 1,5 Stunden joggen gehen. Bloß der Punkt ist, gesamtgesellschaftlich gesehen, und das finde ich wirklich interessant, man kann gar nicht so viel joggen, wie viel man Zucker zu sich nimmt, weil man den gar nicht, das schafft man gar nicht, den zu verbrennen.
Ja, da sprengen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wir reden hier nicht über Süßigkeiten. Ja, bei Süßigkeiten, ich weiß, dass Schokolade süß ist und Kinder sollen die auch essen. Man weiß, dass man nicht zu viel essen darf. Es geht ja auch insbesondere hier auch um Kinder. Es geht um versteckte Süßigkeiten. Also ich nehme mal an, die Currywurst, die ist vielleicht nicht unbedingt jetzt mit einer besonders gesunden Lebensweise assoziiert, aber schmeckt trotzdem gut, da soll man auch eine essen ab und zu. Aber nehmen wir mal an Frühstücksflocken, ja, die mit Vollkorngarantie beworben werden, wie zum Beispiel die Nestle Cini Minis. Da stecken über fast ein Drittel, 32,8% Zucker drin, also fast ein Drittel, wird aber nicht unmittelbar erkennbar. Und 40 Gramm von diesen Dingern da, das ist hier eine Handvoll, da müsste ein 10-Jähriger 45 Minuten lang joggen. Die Industrie sagt immer, die Überzuckerung der Lebensmittel ist nicht schuld, sondern es ist ein Bewegungsmangel, den die Menschen haben. Das ist aber insofern nicht richtig, weil ich Leute essen heute mehr, nehmen heute mehr Kalorien zu sich. Ja? Wenn ich bei Kindern das nehme, sind etwa 350 Kalorien mehr als in den 50er Jahren.
Also eine Cola und einmal kleiner Pommes. Ja?
Dann müsste jedes Kind zusätzlich jeden Tag, zusätzlich zu der Bewegung, die sie sowieso haben, etwa 1,5 Stunden joggen. Und das ist natürlich völlig unrealistisch. Und deshalb ist diese Mehr vom Bewegungsmangel nur eine willkommene Ausrede der Lebensmittelindustrie, davon abzulenken, dass sie uns alle vollpumpen mit überzuckerten und überfetteten Lebensmitteln.
Das heißt, das Durchschnittsgewicht ist heute höher, sowohl immer gerne als Beispiel genommen in den USA, als auch bei uns. Und trotzdem hat die Bewegung der Menschen zugenommen.
Genau, trotzdem hat die Bewegung zugenommen, etwas. Und wie gesagt, diese Bewegung kann bei Weitem nicht ausgleichen, die zusätzliche Kalorienaufnahme. Das ist ein grassierendes Problem. Seit den 90er Jahren hat sich die Zahl der übergewichtigen und fettleibigen Jugendlichen und Kindern um 50% erhöht. Und wir haben heute Phänomene wie zum Beispiel das Altersdiabetes 2 bei Kindern auftreten. Also wir haben ein richtiges Problem dadurch. Ist übrigens auch ein Bildungs- und auch ein Schichtenproblem, aber nicht nur. Und da hat jeder seine Verantwortung. Natürlich hat die Schule eine Verantwortung, die Familie, aber die Konzerne eben auch. Ja? Und die verstecken den Zucker oder bewerben den Zucker. Und hier kommen wir dazu, dass wir da nicht mehr von Mogelei reden, sondern von Körperverletzung durch Irreführung.
Ich habe das Beispiel USA genannt. Da werden pro Amerikaner 62 Kilo Zucker gegessen. Im Jahr 62 Kilo. Wir in Deutschland sind bei 40 Kilo. Und Sie sagen nun, das Ziel ist, auch in Deutschland auf 62 zu kommen. Womit begründen Sie diese These?
Mit Sicherheit ist das kein explizites Ziel, was Sie in den Jahresberichten von Nestle und Co. feststellen. Aber der massive Einsatz von Fett, Salz und Zucker hat natürlich Vorteile für die Lebensmittelindustrie, weil es Geschmacksträger sind. Ja? Kinder werden immer auf die besonders süßen Frühstücksflocken abfahren, weil wenn da zum Beispiel Schokolade drin ist, sollen sie aber nicht, wenn sie Süßigkeit essen, dann sollen sie Schokolade essen und nicht Frühstücksflocken. Und das führt eben dazu, dass dieses Angebot an diesen Lebensmitteln immer mehr wird und das Übergewicht zugenommen hat. Und der Trend, dass das aufhört, ist erstmal noch nicht abzusehen, weil man das Beispiel USA hat. Bei uns hat sich ja auch der Zuckerkonsum seit dem letzten Krieg verdoppelt. Also da ist eine Gefahr und der muss man eben rechtzeitig begegnen, weil es ja die gesamte Gesellschaft schädigt und das Gesundheitswesen schädigt und da wird viel zu wenig getan. Und wie gesagt, der Industrie lässt man heute wirklich den Raum zu sagen, es ist ja der Mangel an Bewegung und da müssen wir politisch intervenieren.
Dann sind die Konzerne, was ihre Werbung angeht, besonders raffiniert. Es gibt das sogenannte Responsible Marketing, also verantwortliches Marketing könnte man das übersetzen. Das ist ein weiterer Trend. Wie geht das?
Also man findet auch hier wieder alles. Man findet sogenanntes Responsible Marketing, was überhaupt nicht responsible ist, also verantwortlich ist, bis hin zu Zynismus. Nehmen wir mal den Konzern Ferrero, der so tolle Produkte vertreibt wie die Milchschnitte oder den Kinderriegel. Ferrero sponsert das Sportabzeichen für Kinder. Gleichzeitig haben die bei der letzten Weltmeisterschaft folgendes Prämiensystem ausgelobt. Man konnte also durch den Verzehr von Kinderriegeln, wenn man 100 Punkte gewonnen hat, das waren 500 Riegel, musste man verzehren, konnte man ein Fan-Trikot des Deutschen Fußballbundes bekommen. Aber um dieses Trikot zu bekommen, hätte man, wie gesagt, zu sich genommen etwa 59.000 Kalorien. Das entspricht dem Monatsbedarf einer erwachsenen Frau. Und davon hätte man alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft vom Eröffnungsspiel bis zum Finale spielen können. Das ist natürlich extrem zynisch. Scheinbar etwas besser macht es Nestle, die finanzieren das Lesefrühstück, ja, von der Stiftung Lesen. Da wird den Kindern dann in Zusammenarbeit mit Schulen erklärt, dass es ja so gesund ist, zum Frühstück was Anständiges zu essen. Gleichzeitig produzieren sie diese Zuckerbomben-Cerealien wie Zini-Minis und bewerben die mit Vollkorngarantie. Das ist also auch heuchlerisch und verlogen. Die Industrie möchte irgendwie kaschieren, dass sie was Unanständiges macht. Die Kaschierungsinstrumente sind aber genauso unanständig.
Jetzt kommen wir zur Lebensmittelüberwachung. Das kann ich jetzt nur kurz machen, weil wir nicht alles aus Ihrem Buch ausführlich hier darstellen können. Das muss wohl eine ziemliche Katastrophe sein. Warum?
weil hier die Kontrolleure völlig überfordert sind. Das sagen die auch öffentlich. Die Lebensmittelkontrolle hat ja nicht so direkt was zu tun mit den Fertigprodukten, aber anhand der Lebensmittelkontrolle kann man so gut die Philosophie erkennen, die herrscht in Deutschland. Beim Gelschinken zum Beispiel, also Schinken, der dann zu viel Wasser enthält und zu wenig Fleisch, gibt es einen Hinweis des Bayerischen Gesundheitsamtes, woraus hervorgeht, wie man Gelschinken überhaupt erkennen kann als Verbraucher. Das ist doch eine völlig verkehrte Welt. Das ist, als ob die Kriminalpolizei, wenn Falschgeld im Umlauf ist, uns nur erklären würde, wie man das Falschgeld entdeckt und nicht die Falschmünster sozusagen suchen und verhaften würde. Und das ist das ganze Problem. Das können wir eigentlich nur lösen, finden wir, wenn man die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen öffentlich macht und auch die Firmen und Personen, die gegen das Recht verstoßen haben, also die berühmten schwarzen Schafe, nennt, weil dann setzt ein Automatismus ein, die Leute kaufen dann nicht mehr und die Hersteller und die Restaurants und die Händler strengen sich wieder an.
Ja, man weiß ja nicht, was so für Imitatkäse einem auf der Pizza serviert wird im Restaurant. Da ist man als Verbraucher ja dann wirklich hilflos. Es gibt ein dänisches System, das sogenannte Smiley-System. Da kriegt also jedes geprüfte Restaurant zum Beispiel dann ein Positiv- oder ein Negativ-Smiley. Das funktioniert ganz gut. Warum ist es in Deutschland noch nicht durchgesetzt?
Also das funktioniert in Dänemark nicht nur ganz gut, sondern sehr gut. Also die Zahl der Verstöße ist wesentlich zurückgegangen. 96% der Dänen finden das gut. Die Website vom Smiley ist in Dänemark die meistbesuchteste Website der Regierung überhaupt. Und in Deutschland sprechen natürlich die üblichen Argumente dagegen. Das Amtsgeheimnis hat Vorrang. Jede Veröffentlichung muss begründet werden, nicht die Geheimhaltung. Und generell wird das Recht der Unternehmer oder das Recht der Wirtschaft wird höher eingeschätzt als das Recht der Verbraucher auf Informationen. Wir haben es ja mit einem richtigen politischen Kulturkampf zu tun in Deutschland. Und dieser Kampf muss wirklich geführt werden. Und dann am Schluss muss sich herausstellen, wer hier ob siegt. Das hat nichts zu tun damit, dass wenn man das veröffentlicht, dass es irgendwie verfassungswidrig ist. Es geht einfach die Frage, wie gewichten wir verschiedene Grundrechte. Und wenn die Industrie immer sagt, ja, wir haben nur ganz wenig schwarze Schafe, dann bräuchte sie sich ja gar nicht von der Veröffentlichung fürchten. Dann wundert man sich zum Beispiel, dass der Lobbyverband der Nahrungsmittelindustrie gesagt hat, wir sind gegen den Smiley.
Eine andere Kennzeichnungsmöglichkeit wäre die Ampel. Das ist auch gescheitert und zwar auf der europäischen Ebene. Ich komme nochmal auf meinen Ketchup zurück. Also 100 Gramm Ketchup sind 25 Gramm Zucker drin und daneben stand dann, das wurde dann auch richtig angegeben, daneben stand dann pro 15 Milliliter 4,2 Gramm Zucker. Da habe ich mich gefragt, 15 Milliliter, wie viel ist denn das eigentlich? Und habe dann gegoogelt und bin drauf gekommen, das sind diese Portionen. Das steht natürlich nicht drauf. Und selbst bei dem Portionsbeutel, 1,5 Stück Zucker auf einen 15 Milliliter Portionsbeutel. Und das, was die Konzerne da drauf schreiben, freiwillig, das sind die GDA-Angaben, Guideline Daily Amount, also Leitlinie tägliche Menge. Das ist verwirrend, aber wohl gerade deshalb gewollt, oder wie?
Ja, natürlich. Die Industrie versucht, das gesamte Kennzeichnungssystem, was nur ein Problem der Informationen ist, ist verwirrend. Also das Beispiel ist ja bezeichnend, was Sie sagen, sie kennen sich einfach nicht aus. Und wenn man unterschiedliche Portionen nimmt, dann wird es noch schlimmer. Die Ampel hat halt den großen Vorteil, dass durch die Ampelfarben für den Gehalt an Fett, Zucker, Salz und auch noch ungesättigte Fettsäuren man sehr schnell Produkte vergleichen kann und das ist entscheidend. Bei Ihrem Ketchup zum Beispiel, wenn Sie einen Ketchup mit wenig Zucker haben wollen, dann können Sie sehen, ein Ketchup hat rot für Zucker und der eine vielleicht gelb, hat viel weniger Zucker und den würden Sie dann den gelben nehmen.
Aber wer legt denn das dann fest?
Da gibt es Richtlinien, die wurden in England schon definiert. Da gibt es die unterste, die grünen, das richtet sich nach der Diätverordnung und dann gibt es ein Höchstbedarf, der ist geschätzt worden von Ministerien und Wissenschaftlern und alles, was in der Mitte ist, ist gelb. Da kann man sich auf Größen einigen und danach kann dann Ampel gemacht werden, aber das muss man natürlich europaweit tun. Der Streit geht nicht um die Grenzen, ja. Der Streit geht nicht um die Grenzen, der Streit geht darum, dass die Ampel schonungslos und sofort die Fett- und Zuckerbomben entlarven würde. Und das wäre wirklich ein heftiger Schlag für die Lebensmittelindustrie. Da haben die alle Mittel und Wege in Bewegung gesetzt. 1 Milliarde Euro haben sie eingesetzt für einen Lobbykampf, um die Ampel zu verhindern. Und da haben wir mit unserer Arbeit ja gar nicht so schlecht abgeschnitten. Wir haben ja die Abstimmung gar nicht so weit verloren im Europäischen Parlament. Und die Ampel ist nicht weg vom Fenster, weil das Problem wird bleiben.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Wenn Sie sagen, die ist nicht weg, es gibt schon, auch bis hin zu den Krankenkassen, ordentlich Druck. Also was meinen Sie, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln?
Die nächste Stufe ist, das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, ein weiteres Problem. Keiner kapiert überhaupt, was in Europa passiert. Und Lebensmittelrecht ist 100% europäisch. Aber es ist so, dass der Ministerrat, also die Regierungen jetzt, daran gehen müssen und sich überlegen müssen, wie sie zu der Meinung des Parlaments stehen. Aber selbst wenn der Ministerrat sagt, okay, wir leben mit dem Ampelverbot, und wenn der nicht sagt, was wir wollen, was eine Möglichkeit wird, dass zumindest einzelnen Ländern ermöglicht wird, zu dieser unverständlichen Bezeichnung der Industrie noch eine Ampelkennzeichnung draufzumachen, dann geht ja die Debatte weiter. Gesetze können ja geändert werden. Und ich kann Ihnen eins versprechen. Wir hatten nicht genug Zeit, in allen europäischen Ländern aktiv zu werden. Aber das Problem des Übergewichts ist kein deutsches. Wir haben das in Italien, in Spanien, in den romanischen Ländern, wo die Leute sich angeblich so toll ernähren, genauso wie in skandinavischen Ländern. Die Industrie wird der Ampel nicht ausweichen. Die Gesundheitskosten werden so zunehmen, auch in den USA, dass wir dazu kommen werden, auch die Transparenz von den Konzernen einzuführen. Und die freuen sich jetzt zu früh. Ich finde kurzfristig, sehr kurzsichtig gedacht, wir sollten lieber langfristig strategisch überlegen, wie sie überhaupt noch existenzfähig sind.
Wie kauft man dann jetzt am sinnvollsten ein?
Das erste ist Misstrauen. Das zweite ist, es ist nicht unsere Schuld, dass wir betrogen werden. Wir haben hier ein politisches Problem. Und es hat auch nichts mit billig Einkaufen zu tun, denn im Lebensmittelmarkt ist billig nicht schlecht und teuer nicht gut. Ich kann Ihnen nicht jetzt das Happy End geben, das verbraucherpolitische Happy End, und einen Einkaufsberater, den gibt's leider nicht. Sonst würden wir ja gar nicht sitzen, wenn es kein politisches Problem ist. Übrigens kann man auch Verbraucherorganisationen stärken, unter www.foodwatch.de auch Fördermitglied bei uns werden. Wenn wir mehr sind, haben wir natürlich mehr Einfluss.
Herr Bode, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Chef der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, Thilo Bode. Wir sprachen über sein Buch Die Essensfälscher, S. Fischer Verlag, 14,95 €. Nächste Woche die Radikalität des Alters. Ich spreche mit der wirklich großen und im Wortsinne alten Dame der deutschen Psychoanalyse, Margarete Mitscherlich, 93 Jahre alt. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.